HR Info. Hessen.
In rund einer Woche findet die Europawahl statt und die Werbetrommeln laufen bereits auf Hochtouren. Politiker, Unternehmen und Institutionen wollen die Menschen zum Wählen motivieren. Trommeln für die Europawahl. Mit diesem Thema beginnen wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Unternehmen und Institutionen sprechen sich pro Europa aus und rufen auf Plakaten und im Internet dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen. In Hessen hat zum Beispiel der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV eine Kampagne gestartet und bietet am Wahltag sogar vergünstigte Fahrscheine an. Marie-Kathrin Fromm erklärt, was dahinter steckt.
Eine Frau hält eine Europaflagge in die Höhe. Die blaue Fahne mit den gelben Sternen flattert im Wind. Darüber steht der Slogan: Was immer du wählst, wähl Europa. Dieses Plakat hängt in vielen S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet. Ein eher ungewöhnlicher Ort für Wahlwerbung. Einige der roten Bahnen sind auch von außen beklebt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV will so seine Fahrgäste motivieren, am 26. Mai wählen zu gehen, sagt Sprecherin Vanessa Rehmann.
Ganz einfach, weil uns als RMV auch Europa ganz wichtig ist. Also wenn man sich unser Gebiet mal anguckt, wir arbeiten hier mit 160 Verkehrsunternehmen zusammen, vom allerkleinsten lokalen Busunternehmen bis hin zur Deutsche Bahn, die ja wirklich ein großer Konzern ist. Für uns sind da die europäischen Werte, Offenheit, Kooperation, Wertschätzung, Miteinander auch extrem wichtig im täglichen Doing. Und außerdem fahren ja auch jeden Tag Menschen aus unglaublich vielen Nationen mit unserem Verkehr. Und deswegen leben wir diese Vielfalt.
Der RMV unterstützt mit seiner Aktion die Bürgerbewegung Pulse of Europe. Sie ist überparteilich und setzt sich bei Kundgebungen in vielen Städten Europas für den europäischen Integrationsprozess ein. Der RMV hat die Wahlslogans der Bewegung übernommen. Neben Bannern, Aufklebern und Plakaten wirbt der RMV auch im Internet für den Wahltermin und auf Infobildschirmen an Bahnhöfen. Und am Wahltag selbst sind die Fahrscheine billiger als sonst. Ein Einzelfahrschein ist dann den ganzen Tag lang gültig. Diese Fahrgäste in der S-Bahn bewerten die Aktion positiv.
Ich finde es gut, dass sie das unterstützen, dass man zur Wahl gehen soll. Sie sagen ja nicht, welche Partei man wählen soll. Das ist relativ neutral. Und Europawahlen ist eine wichtige Wahl, die aber viel zu wenig berücksichtigt wird.
Also ganz spontan finde ich gut, weil dadurch viele Menschen erreicht werden. Auch vielleicht Menschen, die noch nichts über die Europawahl erfahren haben und sich deswegen fragen, was das Ganze bedeutet. Und vielleicht auch mal nachschauen online.
Auch der kommunale Energieversorger Rhön Energie Fulda macht Werbung für die Europawahl und unterstützt Pulse of Europe. Das Unternehmen hat Stadtbusse mit Europaslogans beklebt. Ebenso wie der Flughafenbetreiber Fraport. Er macht auf Werbebannern für die Wahl mobil. Und auch der Börsenverein des deutschen Buchhandels mischt mit. Er vertritt die Interessen von Verlagen und Buchhandlungen und veranstaltet unter anderem die Frankfurter Buchmesse. Zusammen mit Pulse of Europe hat der Verband Plakate für Buchhandlungen entworfen, mit dem Slogan »Frieden ist kein Naturgesetz«. Sprecher Thomas Koch.
Wir möchten natürlich einerseits aufrufen, gehen Sie zur Wahl, aber wir möchten eben auch ganz klar inhaltlich zeigen, dass wir uns zu den Werten von Europa bekennen, wie Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, Offenheit, Toleranz, und die sehen wir eben auch in Europa verwirklicht, und deswegen treten wir als Interessenvertretung der Buchbranche für ein starkes und solidarisches Europa ein.
Auf den Plakaten sagt die Branche explizit Populisten den Kampf an. Lassen wir sie nicht gewinnen, steht da geschrieben. Damit geht der Verband weiter als RMV oder Fraport und bezieht eindeutig politisch Stellung.
Unternehmen wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV werben für die Europawahl. Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat berichtet. Tja, und nicht nur Unternehmen werben für die Europawahl, auch die Politiker in Hessen, zum Beispiel die hessische Landesregierung. Bei einer Veranstaltung in Wiesbaden ging es unter anderem darum, wie viel Geld von der EU in Richtung Hessen fließt. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas war dabei.
In den Jahren 2014 bis 2020 fließen zum einen 732 Millionen Euro im Rahmen bestimmter Fonds von der Europäischen Union Richtung Hessen. Mit denen werden ausgewählte Projekte in Hessen gefördert. Einer dieser Fonds, der Europäische Sozialfonds mit 172 Millionen Euro. Förderungen über diesen Fonds verantwortet das hessische Sozialministerium. Zum Beispiel Projekte, die helfen sollen, Geflüchtete und schwer Vermittelbare in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sozialminister Kai Klose meint:
Die europäischen Fonds tragen auch in Hessen ganz direkt zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Und der ist uns als Landesregierung ja besonders wichtig.
Das sieht auch Umweltministerin Priska Hinzu. Sie verantwortet den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums mit 319 Millionen Euro und fördert damit zum Beispiel ein Hühnermobil in Polheim, das die Hühner regelmäßig zu frischen Wiesen kutschiert. Priska Hinz meint,
dass Europa nicht nur abstrakt ist, sondern sehr konkret. Und Europa von Bürgerinnen und Bürgern konkret erfahrbar wird, auch durch Förderung, die wir betreiben aufgrund europäischer Programme.
Der dritte Fonds im Bunde, der 241 Millionen Euro schwere Fonds für die regionale Entwicklung. Den betreut das hessische Wirtschaftsministerium. Viele hundert kleine Projekte in Hessen werden über diese drei Fonds unterstützt. Europaministerin Puttrich erklärt, wie sichergestellt werden soll, dass sinnvolle Projekte ausgewählt werden. Nämlich dadurch,
dass hier in Hessen entschieden wird, welche Projekte gut und sinnvoll sind. Und gerade die Erfordernis der Kofinanzierung gewährleistet auch, dass man keine unsinnigen Dinge kofinanziert, sondern nur sinnvolle Dinge.
Heißt, Geld von der EU gibt's nur, wenn Bund und Land ebenfalls Geld zuschießen. Heißt aber auch, dass die EU-Mittel unter dem Strich weitere Fördergelder von Bund und Land in die hessischen Regionen bringen. Neben diesem Fördergeld fließen zusätzliche 1,3 Milliarden Euro von der EU nach Hessen. Das Geld geht allerdings direkt in die Agrarförderung, also im Wesentlichen direkt zu den Landwirten. Von der Europaministerin heißt es, unter dem Strich seien es in den Jahren 2014 bis 2020 also über 2 Milliarden Euro, die Hessen von der EU erhalte. Und das sei nicht alles, betont Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Man dürfe nicht aufs Spiel setzen, was man an Freizügigkeit von Arbeitskräften und Produkten in der EU erreicht habe, meint Al-Wazir. Denn
wenn Sie sich mal anschauen, dass in Hessen 57% aller aus Hessen exportierten Güter ins EU-Ausland gehen, dann wird schon völlig klar, wie sehr wir auch davon leben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir genau diese Freizügigkeit und diese Freiheit haben.
Welche Gelder von der EU nach Hessen fließen und was damit gemacht wird, das hat unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas berichtet. Und wir bleiben beim Thema Finanzen. Seit Wochen war es schon absehbar, Hessens Finanzminister Schäfer wird mit dem Geld aus dem Haushalt für 2019 nicht auskommen. Denn mit der jüngsten Wahl ist der Landtag größer geworden. Es gibt ein neues Ministerium in Wiesbaden und auch sonst werden die Aufgaben nicht kleiner. Und da die Steuereinnahmen noch recht gut fließen, konnte Thomas Schäfer noch einmal ordentlich Geld einsetzen, um den erforderlichen Nachtragshaushalt zu finanzieren. Den hat der CDU-Finanzminister vor wenigen Tagen vorgelegt, mit Geld für viele neue Stellen im Land. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Blass berichtet.
Hessen hat seit Beginn der Wahlperiode ein neues Ministerium, das für Digitalisierung. In dem bisherigen Haushalt für 2019 waren diese Kosten noch nicht vorgesehen. Für neue Stellen, für die Anmietung von Räumen, für den Aufbau der Behörde. In diesem Jahr soll das Ministerium 88 Stellen bekommen, davon sind 49 neu. Der Rest wird aus anderen Ressorts abgezogen. Aber in dem heute von Finanzminister Thomas Schäfer vorgelegten erforderlichen Nachtragshaushalt findet sich noch einiges mehr an neuen Stellen im öffentlichen Dienst.
Also wir haben insgesamt ungefähr 1000 Stellen zusätzlich. Davon sind um die 500 rein dem Ausbildungsbereich zuzuordnen.
Rund 1000 neue Stellen, darunter 250 Lehramtsreferendare oder auch 150 Anwärter für die Finanzverwaltung, die Schäfer nach eigenen Angaben für die Abwicklung der Grundsteuerreform braucht. Aber auch mehr Wachpolizisten sind in dem Paket, Planungsingenieure oder auch Professoren. Der Finanzminister verweist darauf, dass die Lage bei den Steuereinnahmen nach wie vor gut sei, auch wenn sie nicht mehr in dem Maße steigen, wie vorausgesagt. Der Nachtragshaushalt zieht Ausgaben von rund 485 Millionen Euro zusätzlich nach sich. Denn es geht nicht nur um neue Stellen. Ein wichtiger Posten ist auch der Landtag, der ja nach der Wahl vom 28. Oktober 6 Fraktionen hat und aufgrund von Überhangs- und Ausgleichsmandaten auf 137 Abgeordnete angewachsen ist.
Wir haben eine zusätzliche Fraktion. Damit kann der Landtag schon mal umgehen. Das führt zu Steigerungen, weil Sockelbeträge und Ähnliches angepasst werden müssen. Aber das zu der neuen Fraktion dann auch noch eine signifikante Erhöhung der Zahl der Abgeordneten tritt, ist uns an
Doppelter Effekt.
Rund 11 Millionen Euro fallen mehr an. Zusätzliche Ausgaben sind auch für den Ausbau von Breitband und Mobilfunk vorgesehen. Das hängt mit dem Digitalministerium zusammen. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst muss berücksichtigt werden. Und für die Versorgung von Flüchtlingen, vor allem von jungen Unbegleiteten, fallen rund 250 Millionen mehr an für das Land als erwartet.
Die Zahl derjenigen Menschen, die zu uns kommen, sinkt sogar stärker als erwartet. Aber die Menschen, die da sind, werden in der Gruppenzugehörigkeit zu Lasten des Landeshaushaltes und zugunsten des Bundeshaushaltes ein Stück anders verteilt. Die Vermittlung in Arbeitsfähigkeit und Ähnliches offensichtlich nicht so schnell funktioniert, wie das mal erwartet war.
Sagt Thomas Schäfer. Der Nachtragshaushalt soll im Juni im Landtag verabschiedet werden, bevor es nach der Sommerpause an den Entwurf des regulären Haushalts für 2020 geht. Die SPD-Opposition kritisierte, mit dem Nachtragshaushalt werde die Staatskanzlei aufgebläht, ohne dass ein Konzept erkennbar sei. Die Linke meinte, der Nachtragshaushalt stehe auf tönernen Füßen, falls sich die Steuereinnahmen weiter abschwächen sollten. Der Bund der Steuerzahler warnte, mit den zusätzlichen Stellen schaffe man neue Zukunftslasten.
Rund 485 Millionen Euro zusätzlich braucht das Land Hessen für 2019, um alles bezahlen zu können. Die Details zum Nachtragshaushalt hatte Christopher Plass.
HR Info, Hessen.
Ums Geld geht es auch beim nächsten Thema. Denn eine bezahlbare Wohnung im Ballungsgebiet Rhein-Main zu finden, ist schwer. Das zeigt auch die gestiegene Anzahl an Wohnungslosen in den hessischen Großstädten. Laut einer hr-info-Umfrage in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach lag die Zahl der Wohnungslosen, die in kommunalen Unterkünften untergebracht werden mussten, zuletzt bei über 5000. Das sind so viele Menschen wie noch nie. Wohnungslosigkeit ist tatsächlich ein wachsendes Problem in Hessen, vor allem in Kassel und Frankfurt. Betroffen sind auch Menschen, die eigenes Geld verdienen. HR-Inforeporter Tobias Lübben hat mit einem betroffenen Mann gesprochen.
Alex Bargo arbeitet für die Frankfurter Müllabfuhr. Er ist ein sogenannter Läufer, das heißt, er läuft dem Müllauto voraus.
Vom Häuser müssen wir rausrollen, also das heißt, die Treppen steigen, aufsteigen, wieder runterkommen. Also das heißt, die Tonnen werden rausgeholt, danach wir laden auf den Wagen und danach die leere Tonne bringen wir wieder zurück.
40 Stunden pro Woche, ein knochenharter Job, aber Bargo, der in Wirklichkeit anders heißt, beschwert sich nicht. Er ist froh, dass er wieder Arbeit hat. Vor 2,5 Jahren verlor der Russlanddeutsche seinen damaligen Job als Gebäudereiniger. Und nicht nur das.
Arbeitslos und ich muss von meiner Wohnung raus.
Fast wäre er auf der Straße gelandet. Aber die Stadt Frankfurt bewahrte ihn vor der Obdachlosigkeit. Sie brachte ihn in einer Behelfsunterkunft unter. Über 3.100 Menschen bietet die Stadt mittlerweile eine Notunterkunft. Und da sind die untergebrachten Flüchtlinge noch gar nicht eingerechnet. Bargo lebt in einer umgebauten Büroimmobilie in einem Industriegebiet im Stadtteil Fechenheim. 9 Quadratmeter, spartanisch eingerichtet, Fensterblick auf eine Montagehalle. Aber Bargo sagt,
bin schon zufrieden. Ich habe meine Dusche und Bett, Heizung, kann ich mich nicht beklagen. Sogar in den Winter hat das wunderbar alles funktioniert.
Dort lebt er jetzt seit 2,5 Jahren, obwohl er seit 1,5 Jahren schon wieder Vollzeit arbeitet und eigenes Geld verdient. Aber eben nicht genug, sagt er. Er sei nicht direkt bei den Frankfurter Entsorgungsbetrieben FES angestellt, sondern bei einem Subunternehmen. Und da verdiene er rund 1.000 Euro netto pro Monat. Ein Problem bei der Wohnungssuche.
Jetzt im Moment mit den Preisen und mit dem Spiegel hier in Frankfurt am Main und in meiner Situation, was ich jetzt im Moment an der Situation verdiene, ist unmöglich.
Auch eine Sozialwohnung habe er noch nicht bekommen. Zwar steht er seit Jahren auf der Warteliste, zusammen mit 10.000 anderen Menschen in Frankfurt, aber sein Handicap ist, dass er kein Handicap hat. Er ist ledig, kerngesund und erwerbstätig. Familien, Behinderte und Menschen ohne Einkommen haben aber Vorrang bei der Vergabe. Und so bleibt ihm im Moment nur die Behelfsunterkunft, trotz harter Arbeit jeden Tag. Bargo ist durch den Rost gefallen, wie man so sagt, aber wütend mache ihn das nicht, sagt er.
Ich versuche durchhalten, wahrscheinlich wird auch besser. Ich wünsche mir natürlich eine Wohnung, was soll ich noch dazu sagen?
Wohnungslosigkeit ist ein wachsendes Problem in Hessen, Reporter Tobias Lübben hat berichtet. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen, heute unter anderem zum Thema Umweltschutz. Umweltschutz wird nämlich derzeit im Werra-Meißner-Kreis diskutiert. Seit Wochen geht es hier um die geplante Stromtrasse Südlink. Die Trasse soll Windstrom in den Süden bringen und führt nach aktuellem Stand durch den Werra-Meißner-Kreis. So wollen es zumindest die Netzbetreiber Transnet und TenneT. Viele Bürger und Kommunalpolitiker sind allerdings dagegen. In der vergangenen Woche wurden Gutachten vorgestellt, die untersucht haben, ob die Netzbetreiber den Weg der Trasse richtig geplant haben. Reporterin Maike Bratke mit den Details.
Rund 60 Kilometer der Erdkabeltrasse Südlink sollen durch Hessen verlaufen. Das ist der Vorschlag der Netzbetreiber TenneT und Transnet BW. Betroffen ist der Werra-Meißner-Kreis. Doch das wollen die Bürger und Kommunalpolitiker nicht hinnehmen. Sie halten es für keine gute Idee, die Stromtrasse durch einen Kreis voller Natur- und Wasserschutzgebiete zu führen, erklärt Vizelandrat Rainer Wallmann.
Und genau durch dieses Gebiet soll der Trassenkorridor jetzt verlaufen. Allein die Unterbohrung der Werra ist erforderlich 12-mal. Zahlreiche FFH-Gebiete, sonstige schwierige Stellen sollen unterbohrt werden.
Deswegen hat der Kreistag Gutachter beauftragt, die untersuchen sollen, ob die Netzbetreiber richtig geplant haben. Die Frage, wurden die Probleme bei der Verlegung richtig bewertet? Das Ergebnis der Gutachter, nein. Die Planer haben Fehler gemacht, sagt Landrat Stefan Reuß.
Dass es doch eine ganze Reihe von Punkten gibt, die nicht ausreichend untersucht worden sind. Dass es sowohl qualitativ wie auch quantitativ nach unserer Vermutung, die wir ja auch hatten, bestätigt worden ist durch die Gutachter, dass entsprechend nicht mit der notwendigen Objektivität bei beiden Trassen dann auch gearbeitet wurde.
Die andere mögliche Trasse verläuft durch Thüringen. Doch die Netzbetreiber haben die hessische Variante der Bundesnetzagentur vorgeschlagen. Nach aktuellem Stand kostet Südlink rund 10 Milliarden Euro. Das werde aber noch steigen, sagt Rainer Wallmann.
Wir haben die Aussage der TenneT in unseren Gesprächen bekommen, dass die beiden Trassenkorridore im Werra-Meißner-Kreis die teuersten Trassenkorridorsegmente in der Realisierung sein werden im gesamten Südlink-Verlauf über 700 Kilometer. Die jetzt kalkulierten Kosten werden noch viel, viel höher sein. Und vor diesem Hintergrund sehen wir eben hier erhebliche Realisierungsschwierigkeiten und fühlen uns eben in unserer Einschätzung, dass dieses Verfahren hier bei uns nicht realisierbar ist, absolut bestätigt.
Bei all der Kritik an dem Verlauf durch Hessen, die Trasse einfach nach Thüringen abschieben wollen die Gegner auch nicht. Die Energiewende sei aber auch anders umzusetzen, meint Landrat Reuß.
Dass wir aus dem Norden kommend den Strom in den Süden verteilen müssen, widerlegen sehr viele Fachleute, dass das, was dort produziert wird, überhaupt nicht ausreichen wird, um entsprechend den Süden zu versorgen. Ganz plakativ sagen ja viele, spätestens in Hannover wird schon der Strom enden. Und folglich zeigt das doch sehr deutlich, dass dezentrale Energieerzeugung dringend notwendig ist und das auch im Süden des Landes stattfinden muss.
Er verlangt, dass die Bundespolitiker die Stromtrasse nochmal überdenken. Sollte das nicht passieren, wird die Bundesnetzagentur voraussichtlich Ende des Jahres die Route für Südlink festlegen.
Ein Bericht von Maike Pratke. Die Luft in Frankfurt soll besser werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte das Land Hessen ja verklagt, weil in Frankfurt die Stickoxid-Grenzwerte regelmäßig überschritten werden. Und die Deutsche Umwelthilfe hat gewonnen. Das Land ist dann in Berufung gegangen, aber noch ist die Kuh nicht vom Eis, denn nach wie vor drohen in Frankfurt Dieselfahrverbote. Und deshalb hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen jetzt den Druck auf Frankfurt erhöht und konkrete Beschlüsse von der Stadt gefordert. Und zwar bis zum 30. Juni. HR-Inforeporterin Hanna Immich.
Es ist bereits das zweite Mal in diesem Frühjahr, dass Hessens Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen in Frankfurt aufs Tempo drückt. Erst Ende März war sie mit dem grünen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir in Frankfurt, um das Thema zu besprechen. In dem Brief, der am Freitag an die Stadt Frankfurt ging, fordert sie nun, dass Taten folgen, denn die Zeit drängt.
Ich habe nochmal deutlich gemacht, dass wir bis zur Sommerpause Beschlüsse seitens der städtischen Gremien brauchen, über zusätzliche Maßnahmen für Luftreinhaltung. Wir sind in einem Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Und wenn wir rechtzeitig Daten zusammenstellen wollen, dann brauchen wir entsprechende Maßnahmevorschläge seitens der Stadt Frankfurt.
Letztlich steht das Land Hessen in der Pflicht, denn das Land, nicht die Stadt, wurde von der Deutschen Umwelthilfe verklagt, weil es für die Luftreinhaltepläne in den Kommunen zuständig ist. Das Urteil im Hauptverfahren für Frankfurt wird voraussichtlich Ende des Jahres erwartet. Bis dahin dahin braucht es konkrete Ideen, wie man kurzfristig die Luft in Frankfurt verbessern möchte, um das Gericht noch zu überzeugen, auf Dieselfahrverbote zu verzichten. Und da sei das Land auf Beschlüsse aus Frankfurt angewiesen, so Priska Hinz.
Weil wir müssen ja dann nochmal Berechnungen machen. Also, was heißt das konkret für die Straßen? Was bedeutet die Parkraumbewirtschaftung in den Auswirkungen ganz genau? Und wenn wir Fahrverbote vermeiden wollen, was wir ja alle wollen, dann müssen wir endlich zu Potte kommen.
Der zuständige Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD reagierte gelassen auf die Kritik aus Wiesbaden. Es sei eine nette Erinnerung. Die Stadt mache aber durchaus ihre Hausaufgaben.
Wir sind dabei, in der parlamentarischen Beratung die Dinge anzugehen und zu entscheiden. Das ist bei den Frageparkgebühren schon relativ weit. Wird es sicherlich in Kürze dazu auch einen Stadtverordnetenbeschluss geben.
Parken in der Innenstadt soll demnach teurer werden. Elektroautos dürfen 2 Stunden kostenlos parken. Carsharing-Anbieter sollen Sondergenehmigungen bekommen. Frankfurt solle außerdem fahrradfreundlicher werden. Extra Busspuren sollen eingerichtet werden. Und es gebe zudem bereits E-Busse. Die gesamte Flotte solle auf Dauer umgestellt werden. Auch Wasserstoffbusse hätte man gerne. Und Pförtnerampeln an der Stadtgrenze sind im Gespräch. Also Ampeln, die länger auf Rot stehen, um die Zahl der in die Stadt fahrenden Autos um 25% zu reduzieren. Diese Idee ist am heftigsten umstritten. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Martin Daum, betont aber, ansonsten seien eigentlich alle willens, schnell zu entscheiden.
Der Verkehrsdezernent muss jetzt liefern. Der Verkehrsdezernent muss der Stadtverordnetenversammlung etwas vorlegen, über das wir sprechen und abstimmen können. Und da ist es jetzt auch höchste Zeit, um in dem uns vorgegebenen zeitlichen Rahmen noch zu guten Ergebnissen zu kommen.
Ende Juni läuft die Frist ab, die das hessische Umweltministerium der Stadt gesetzt hat. Bis dahin gibt es noch 2 Stadtverordnetenversammlungen, Termine, an denen Entscheidungen fallen könnten.
Langsam wird die Zeit knapp. Es müssen konkrete Maßnahmen auf den Tisch, wie die Luft in Frankfurt besser wird, um Dieselfahrverbote zu vermeiden. Hanna Immich hat berichtet.
HR Info, Hessen.
Wir bleiben auf hessischen Straßen, denn ein neues Verkehrsmittel könnte unsere Städte erobern. Die sogenannten E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb, die mit bis zu Tempo 20 unterwegs sein dürfen. Der Bundesrat hat nun den Weg für eine Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland freigemacht. Dabei preisen die einen die Roller als weiteren Bestandteil der ökologischen Verkehrswende an, die anderen befürchten Chaos auf den Radwegen. Doch Fakt ist, in Städten wie Barcelona oder Paris gehören die E-Scooter schon ganz selbstverständlich zum Stadtbild. Und so könnte es vielleicht auch in Hessen kommen. Reporterin Sophie Spelzberg.
Schmale Räder, schwarzer Griff, ein Hochleistungsakku an der türkisen Lenkstange. Mit solchen E-Rollern surren Pariser schon längst entlang der Seine. Oder Wiener durch den Prater. Wenn es nach Tobias Griesmeier geht, summen die aufgemotzten City-Roller bald auch durch Frankfurt. Er hat für ein Scooter-Startup die Gespräche mit der Stadt geführt. Vorsorglich, denn
wir erwarten, dass Anfang oder Mitte Juni die Verordnung dann in Kraft treten wird und haben natürlich vor, so schnell wie möglich auch zu starten.
Heißt, jede Menge Leihroller für Frankfurt.
Wir werden mit einer kleinen dreistelligen Nummer an Rollern starten. Das ist noch nicht genau festgelegt. Kommt natürlich auch dann ganz drauf an, wie sich's in Frankfurt entwickelt.
Im Verkehrsdezernat Beunruhigung, denn Griesmeiers Firma ist nicht die einzige. Mit ihr wollen noch 8 andere Verleiher starten. Und die, rechnet das Dezernat, wollten bis zu 10.000 Roller mitbringen. Zu viel für Frankfurt, fürchtet Verkehrsdezernent Oesterling.
Ja, es gibt andere Städte, in Amerika zum Beispiel, wo die Verleiher mit den E-Scootern ja schon aufgetreten sind, wo es zum Teil dann unerträgliche Verhältnisse gegeben hat.
Dort stapeln sich die Roller an manchen beliebten Orten. Die Frankfurter selbst sehen das gelassener.
Hab mich schon dafür interessiert, weil ich immer zu Fuß in die Stadt laufe und da könnte ich so ein Teil gebrauchen.
Das ist ja eine entspannte Möglichkeit, von A nach B zu kommen, gerade hier in Frankfurt, wo im Innenstadtbereich das ja mit Autofahren ein bisschen schwierig ist.
Es ist halt, sag ich mal, bequemer als Fahrradfahren. Ne? Also Mensch ist ja faul.
Nicht so meins. Bin ich so gut in so mutterbetriebenen Geräten.
Vielleicht muss man irgendwie sowas wie einen kleinen Führerschein mal machen.
Geplant ist allerdings nur ein Mindestalter, um E-Roller zu fahren. Wahrscheinlich 15. Und auch Helmtragen ist freiwillig, obwohl es in den USA nach Medienberichten 1500 Rollerunfälle gab, allein im letzten Jahr.
Es ist definitiv auf unserem Bildschirm. Ich warne aber ein Stück weit davor, Unfallzahlen in den USA mit möglichen Unfallzahlen in Deutschland zu vergleichen. Zum einen führen wir jetzt gerade in Deutschland eine sehr, sehr theoretische Diskussion über Sicherheit und Unfälle. Und zum anderen finden wir natürlich in Deutschland auch besser ausgebaute Radwege.
Trotzdem, auch auf denen könnte es in ein paar Wochen erstmal eng werden.
E-Roller bald auch bei uns in Hessen auf den Radwegen. Das war ein Beitrag von Sophie Spelzberg. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Heigen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.